Hallöchen an alle wunderschönen Seelchen da draußen. Ich wollte euch nur kurz sagen, dass ihr Psyche auch schon immer eine Woche früher hören könnt bei Podimo. Und vor allem könnt ihr da auch meinen Glow sehen, weil da gibt's alle Folgen mit Video. Ja, ganz genau, aus dem Videopodcast. Und das Beste, nur bei Podimo bekommt ihr jede Woche noch eine exklusive Premium-Folge von Psyche obendrauf. Könnt ihr ganz einfach testen mit dem Podimo-Probe-Abo. Den Link dazu findet ihr direkt hier in der Beschreibung. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß!
Ja, weißt und du? Dann habe ich mich selber gefragt, sage ich meiner Tochter, dass ich sie liebe?
Und du so, nö.
Was? Ich habe immer gesagt, ich habe dich lieb, aber ich habe...
Dich lieb, aber nicht ich liebe dich.
Ich habe angefangen, ich liebe dich zu sagen.
Oh.
Und auch, wenn ich sie zum Beispiel bei der Schule abgebe, und das ist mir gar nicht... Die ersten 10 Mal war es so, hört jemand zu? Ich liebe dich.
Ah.
Hast du gerade was gegen meine Mutter gesagt?
Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und alles, was dazwischen ist, weil hier schiebt das Hessmus mit. Ja, Jans, genau, willkommen zum Psycho-Podcast, der Podcast, nach dem niemand gefragt hat und du dir denkst, warum höre ich überhaupt zu, aber trotzdem bis zum Schluss dran bleibst. Ich bin Jem und schon jede Woche neue Gäste hierher und wir sprechen über alles, was Spaß macht, was wehtut oder einfach nur komplett hängen geblieben ist. Heute bei mir zu Gast ist jemand, der unser Innenleben besser versteht, als wir es meistens selber tun, und er es trotzdem schafft, das Ganze ehrlich, nahbar und sehr unterhaltsam zu erklären. Vom Radio bis zur Regie. Auf einmal hat er Psychologiestudium gemacht. Dann dachte er sich noch so, hey, ich gründe jetzt einfach irgendwie so eine Podcast-Firma. Mache ich auch noch. Und dann wurde er sogar Host von mehreren erfolgreichen Formaten. Autor von dem Buch Fühl ich ganz. Und er war sogar schon mal hier im Dezember-Special. Und ich habe es so geliebt, dass ich ihn gezwungen habe, nochmal hierher zu kommen. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass er sich heute die Zeit genommen hat, hierher zu kommen. Deswegen please give it up for the one and only Lukas Klaschinski.
Ah, also, danke schön. Danke.
Wie gesagt, ich habe ja damals schon eine Anmoderation für dich gemacht, aber dieses Mal musste ich ein bisschen noch mal rausholen.
You are prepared, ey.
Ja, ich
Halleluja.
Bin prepared. Aber du
doch bist auch jetzt immer. Bist du Profi-Journalist geworden?
Mittlerweile ja, Psycho-Journalist.
Okay, also es ist einfach nur, um mich einzuschüchtern, dass du richtig krass vorbereitet bist.
Was für vorbereitet? Ich weiß doch schon, wer du bist.
Ja, aber also die ganzen alten Sachen, die ich so gemacht habe und so.
Ja, natürlich, muss ich ja. Ich muss
ey, gibst du, hast du selber einfach so recherchiert?
Naja, so ein bisschen mit sehr viel Hilfe. So, also vielen Dank, dass du heute hier bist. Wir haben ja das letzte Mal über Neujahrsvorsätze geredet, was es psychologisch mit uns macht.
Mhm.
Darüber werden wir heute nicht sprechen, aber mich interessiert trotzdem, wie war denn dein Neujahr?
Ach, ganz schön, echt recht ruhig. Ich bin eigentlich zum Jahreswechsel am liebsten nicht in Deutschland.
Ja, warst du in Deutschland?
Dieses Mal schon.
Ui, in Berlin sogar?
In Brandenburg.
Ah ja, besser.
Ja, ich weiß gut. Nicht. Genau am Stadtrand. Und manche denken irgendwie, sie müssen so einen halben Krieg veranstalten, sobald es 12 Uhr ist, und kaufen sich dann so ganze Batterien ein von irgendwelchen Knallern.
Ganz schlimm.
Denken wir mal so, wer denkt an die Tiere?
Ja, gar, ey, also niemand.
Die haben gar keinen Bock da drauf, auf die Knallerei.
Ich glaube, es sind auch ganz viele gestorben einfach.
Weil, ja.
Weil das Herz kam dann so Schock so.
Die mögen es auf jeden Fall nicht, ne?
Und definitiv nicht.
Also ganz normal, für mich ist das ein Tag, wo ich gar nicht so viele Erwartungen habe. Ne?
Null.
Also zu einer Silvesterparty zu gehen und zu denken so, das ist die Party oder das muss die Party des Jahres sein, ist so die schlimmste Katastrophe.
Upturn.
Dann geht's schief.
Ganz schlimm, ich verstehe gar nicht, warum man so, darüber haben wir aber auch schon geredet.
Ja, Erwartungen killen sowieso immer alles im Leben. Wenn
alles.
Man zu hohe, ich meine, auf der einen Seite kreieren sie Motivation, ne? Wenn wir nicht irgendwelche Erwartungen oder Vorstellungen von der Zukunft hätten, würden wir einfach im Bett liegen bleiben.
Ja, definitiv.
Und gleichzeitig können sie auch total das Erlebnis kaputt machen. Wenn wir zum Beispiel denken, das muss jetzt der Traumurlaub werden, wird es meistens nicht der Traumurlaub.
Oder seht ihr, er ist richtig psychisch, er fängt einfach direkt an so Therapie-Dinge. So, ja, Erwartungen, Dinge. So. Also, du nimmst schon den Tee, das finde ich sehr gut. Was steht denn heute bei dir auf dem Zettelchen drauf?
Mm.
Ich nehme mal so kleine Affirmations drauf.
Okay.
Was steht denn bei dir drauf?
Heute nichts sprechen.
Und lassen Sie uns zufrieden! Kennst du nicht wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, warum ich mittlerweile Gäste hier habe, die die Memes irgendwie nicht kennen, die ich kenne. Bist du nicht chronically ill online? Du so, nee, ich habe ein Leben.
Naja, also ich versuch's zu vermeiden.
Bist du so meme-affin? Kennst du so ein paar Memes?
Halt, stopp, jetzt rede ich.
Okay.
Klassiker.
Alles so wie hier ist.
Ja, genau.
Okay. Alles voll.
Alles voll, okay, ja, du kennst schon ein paar. Was ist nochmal dein Jahrgang jetzt hier? Wenn ich
83. Finde? Ja, da fing das gerade an mit den Memes. Da gab's das erste Meme, was so noch per Hand reingerollt wurde.
Genau. Kennst du, I love Pakistan!
That's ja.
A sprite grape! To sacrifice my own life for Pakistan.
Da war irgendwas klingelt, aber ganz dunkel, irgendwo ganz in der hintersten Kammer.
Da muss ich dich vielleicht nochmal ein bisschen vorspammen, die DMs.
Ja, schick mir die alle mal.
Ja, genau, wenn du meine Nachricht überhaupt siehst.
Ich habe deine letzte Nachricht gelesen, hallo?
Ah, okay. Ich weiß gar nicht mal, ob ich dir geschrieben habe.
Hast du?
Also, der zweite Test, den du hier, naja, das war gar kein Test, du musst bitte zeigen, Du bist ja, ne, offensichtlich weiß gelesen. Ich weiß nicht, ob du einen Sonnenblumenkern öffnen kannst. Hast
ja,
du schon mal mit Leuten
gechillt? Ich bin ja in Berlin groß geworden. So?
Kannst du? Also genau, also du bist sehr mutig, du gehst sehr krass, okay, hey, 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 Vicky, hey, Vicky,
muss man die
hey
ausspucken? War er noch drin?
Also.
Ein Teil war noch drin.
Du hast halt nicht den ganzen Kern genommen, aber das ist okay.
Nur die Spitze. Wo die
aber der Ansatz war schon mal richtig und ich finde es sehr gut.
Da bin okay, ich sehr, was gibt es jetzt noch für Tests?
Also gar keine Tests. Eigentlich musst du dich jetzt ausziehen, noch Spaß. Nee, alles klar, gut. Okay, der letzte Test, den ich jetzt mache, bevor wir jetzt losquatschen, es tut mir leid, leider ist es hier halt so aufgebaut, ist, ich bereite immer so ein paar Psychotestfragen vor.
Okay.
Und es gibt ja sehr viele Leute, die dich kennen, aber es gibt viele Leute, die dich auch nicht kennen, um alle abzuholen. Muss ich dir jetzt ein, zwei Fragen stellen, um herauszufinden, wie hängen geblieben du eigentlich wirklich bist.
Okay.
Also wir haben ja alle irgendwo einen Schaden, ne? Selbst aha, du?
Ja, ich glaube, ne, es ist immer so ein Klischee, dass Leute sich mit Psychologie beschäftigen, die selber ein Thema haben. Aber ich glaube, viele kommen auf ihre eigenen Themen in dem Moment, wo sie sich tiefer beschäftigen. Man genau muss nur tief genug graben und irgendwo ist ein kleiner dunkler Schatz.
Ist ein kleiner dunkler Schatz.
Ui, da war jetzt, ich weiß nicht, was für ein Dämon das war. So,
ja, der wollte nicht raus, der wollte drin bleiben. Also, ich komme gleich raus.
So, dann gucken wir jetzt doch mal. Du machst ja auch Therapiesitzungen, oder? Begleitest du Leute?
Ich berate Leute psychologisch.
Berate Leute. Also sagen wir mal, du bist so, du machst Therapie mit jemandem, sagen ja, wir mal
Therapie,
so.
Therapie, ne, machen Psychotherapeuten, Psychologen.
Ja, aber so, du bist doch auch mäßig.
Oder okay, nicht? Was ist deine Frage?
Meine Frage ist, was, wenn du jetzt jemanden, wenn du jetzt Psychotherapie-Dings machen würdest
mit jemandem, psychologisch berate,
genau,
ja,
und die Person immer nur die Fehler bei anderen sucht und du merkst eigentlich, you're the problem, so. Also sagst du das dann der Person irgendwie auf professionelle Art und Weise Dings? Oder wie gehst du dann damit um? Lässt du die Person das selber herausfinden oder sagst du einfach, hey, du bist eigentlich die Missgeburt?
Also, ich würde natürlich mit der Person versuchen zu analysieren, wenn ich immer wieder dieselben Themen habe, die bei unterschiedlichsten Menschen auftauchen, was ist die Konstante? Das bin ja ich.
Ja.
Und dann kann es eigentlich nur an zwei Sachen liegen und die werden beide zusammenhängen. Einmal habe ich einen guten Mechanismus, mir solche Menschen im Leben rauszusuchen. Wenn ich immer wieder an Typen gerate zum Beispiel, die mich richtig mies behandeln, ne, und mich ghosten oder Beziehungen einfach so abbrechen oder mich betrügen, ne, dann habe ich ein ganz gutes Näschen dafür und gleichzeitig sehe ich nicht die Schuld in dem anderen, aber zu gucken, warum suche ich mir solche Personen aus? Und dann gibt es andere Phänomene, die kommen aus der Person selber. Ich würde sagen, das muss man spezifisch angucken.
Das war jetzt wieder so studienmäßig.
Ja, ja, aber ich meine,
du darfst ja auch nicht rausnehmen, wahrscheinlich dann deinem Gegenüber zu sagen, halt, was laberst du eigentlich?
Also,
aber würdest du gerne manchmal? Ist es so in dir drin, wo du sagen würdest, oh, du...
Also, du bist es doch! Habe ich ganz selten und da muss ich immer gucken, ist das ein Thema bei mir, was ich selber habe? Oh. Und darum resoniert es so stark.
Das ist krass.
Ich hatte jemanden bei mir, der so, ja, ich wollte einfach mal herkommen, ein bisschen quatschen, aber alles läuft perfekt. Mhm. Ich so, warum bist du dann hier? Also über was wollen wir reden? Ist doch toll. Und dann hat er mir halt erzählt, wie er so 7 oder 8 unterschiedliche Wäschekörbe hat, wo er dann sofort die passende Wäsche reinsortiert.
Ach du Scheiße.
Und so bis ins letzte Detail sein Leben durchoptimiert und sich fragt, warum er so wenig Glücksmomente hat und warum alles so irgendwie...
Ja, das ist wahrscheinlich so ein Ticks in seinem Kopf, ne? Ja,
ja, ja, also er hatte einen Kontrollwahn.
Kontrollwahn, ne? Genau.
Und irgendwann sind wir dann so ein bisschen drauf gekommen, aber er war dann immer noch der Überzeugung, dass alles so ganz perfekt gerade ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist dein Leidensdruck vielleicht auch noch nicht groß genug. Dann kommst du irgendwann nochmal wieder. Aber in der Regel kommen die Leute ja mit ganz, ganz krassen Themen, sind sehr vulnerabel, öffnen sich. Und das ist ja ein Geschenk, ne? Wenn das ein Mensch macht, der dir was erzählt, was krasser ist, was er noch nicht mal seinem besten Freund, seiner besten Freundin erzählt.
Crazy.
Total.
Zum Beispiel, ich hatte Monia hier mal als Gastin. Mhm. Und sie hat halt gesagt, ja, eigentlich wäre es ein Traum, selbst wenn es dir gut geht, dass du in Therapie gehst, um einfach, selbst ein gesunder Mensch sollte Therapie machen gehen. Gefühlt.
Ja, finde ich auch tatsächlich. Ich unterstreiche das. Das ist so ein bisschen wie ein Fitnessstudio für die Seele, ne?
Genau.
Und ich bin sogar so, dass ich noch weitergehe und sage, Pärchen, die frisch zusammenkommen, sollten sich in Paartherapie begeben. Mhm. In dem Moment, wo du so gerade glücklich bist, bist du super ressourcevoll, hast so richtig Kraft und hast auch Bock, an einer Beziehung zu arbeiten. Mhm. Und kannst schon die Probleme, die vielleicht kommen werden, früher erkennen, weil du weißt, wie der andere kommuniziert, was so die Punkte sind, die Trigger, die du drücken könntest, etc., etc. Und dann kannst du es besser aufarbeiten. Das ist so ein bisschen wie die Feuerwehr. Ich trainiere ja auch nicht irgendwie erst, wenn es brennt.
Ja, ja, komplett.
Und darum auch das gleiche.
Präventiv einfach.
Total. Und auch für einen selber. Ey, vor allem, Ich meine, wer bringt uns bei, wie so ein Leben funktioniert?
Ja, niemand.
Also wir gucken es uns ja meistens so ein bisschen ab von den Lehrern, irgendwie von den Eltern, ja. Geschwistern und dann ein paar Freunde noch und dann bauen wir uns da was draus. Aber mit jemandem reden zu können und zu sagen, hey, das funktioniert für mich nicht, das würde ich gerne verändern, was hat das mit mir zu tun, wo suche ich mir andere Leute aus oder falsche Leute etc., das ist geil.
Wäre halt krass, wenn jeder dieses Bewusstsein hätte. Ich glaube, wir würden in einer ganz anderen Welt leben.
Ja, und gleichzeitig haben wir gar nicht die Plätze und die Ressourcen.
Natürlich nicht. Nee,
also, wir kriegen ja noch nicht mal alle Leute einen Therapieplatz, die einen akuten Bedarf haben.
Ja, voll.
Hat auch viel mit dem System zu tun. Und ja, ich meine, ich würde mir das wünschen, aber
ja, mal gucken. Mal gucken, schauen wir mal, was wird. So, okay, die zweite Frage, die ich für dich habe,
ja?
ist, du hast eine Masterarbeit über das Thema Powerposen geschrieben.
Ja, wo warst du denn drin, ja?
Und da möchten wir gerne wissen, wie sehen die denn aus?
Also es gibt so Low-Power-Posen, so wie wenn du...
Also Leute, das ist jetzt ein Moment, das ist ein Videopodcast, um zu gucken, was hier der liebe Lukas Klaschinski macht. Bitte einmal einschalten und jetzt zeig mal die erste Power-Pose. Ja.
Wenn wir zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch sind, ne? Ja. Und so da sitzen wie ein Schluck Wasser. So
wie ich gerade.
Schultern hängt... Arme irgendwie zwischen den Beinen,
oh Gott,
eher gekrümmt.
Oh nee.
Das ist keine gute Haltung, um Selbstbewusstsein innerlich zu fühlen, weil unser Körper hängt auch mit unserem Geist zusammen, wie wir uns gerade fühlen.
Okay.
Das merkt man und das hat zwei Effekte. Einmal hat die Pose, die wir einnehmen, Effekt auf unser Gefühlsleben, aber unser Gefühlsleben hat auch einen Einfluss auf die Pose, die wir dann daraus resultieren lassen. Also, wenn du dich richtig mies fühlst, ne? Ja, und dann nimmst du ja häufig auch so eine Embryostellung im Bett an.
Aber das ist doch toll.
Ja, das ist so eine Schonstellung. So Schutz, ich brauche Schutz, genau. Ja. Und wenn du dich richtig mutig und selbstbewusst fühlst, Brust raus,
der
Schultern.
Bläst mir jetzt ein, genau.
Genau, richtig.
Ja.
Und gehst halt auch ganz anders.
Ja.
Und diese Posen habe ich untersucht, und diese High-Power-Posen zum Beispiel, wenn du so dastehst.
Aber wer steht denn so
da? Nein, das machst du nicht.
Hallo, ich bin...
Das machst du nicht, wenn du irgendwie schon im Gespräch bist.
Ah.
Sondern das kannst du zum Beispiel machen eine Minute davor oder so, wenn du nicht gesehen wirst.
Ah, aber, so für die Energy einfach.
Genau.
Jetzt check ich.
Und trotzdem darauf achten, dass wenn du mit jemandem redest, wie sitzt du da? Ne? Wenn ich zum Beispiel bei dir sitze, ich sitze selten so da, so zurückgelehnt und so wie ein Schluck Wasser, weil ich dann einfach nicht so energetisch bin. Und ich meine... Medien muss man ja angeschaltet sein.
Ja,
darum,
na klar.
Ich sitze meistens aufrecht und eher vorne im Stuhl.
Also nicht wie ich. Das aber ist gerade eigentlich nur ein Front an mich, okay. Alles klar.
Das macht ganz viel mit einem. Es gibt dazu ganz viele Studien.
Ich bin jetzt mehr bei dir.
Ja, merkst
Davor
du?
Davor war ich so.
Aber es kann ja auch eine Haltung sein in einem Podcast.
Ja, das stimmt auch.
Und kann ja auch schön sein, wenn die Leute zu Hause gechillt hören.
Ja.
Und es so ein Gefühl ist von, hey,
Wohnzimmer.
Du sitzt neben denen auf der Couch.
Ja.
Und gleichzeitig ist es gut, wenn man darüber ein Bewusstsein hat und weiß, was es macht. Ne? Wenn du zum Beispiel ein Date hast, ne?
Ja.
Das macht was mit deinem Gegenüber, wenn du die ganze Zeit so nach hinten gelehnt da sitzt und zum Beispiel auch die Arme verschränkt.
Körpersprache sagt ja auch schon viel aus.
100%. Das habe ich mir halt in der Masterarbeit angeguckt, habe versucht, ein bestimmtes Studienergebnis zu replizieren. Es kamen nicht die Ergebnisse raus und es kam dann auch später raus, die Ursprungsstudie angefertigt hat in Harvard.
Krass.
Dass es Schwierigkeiten, glaube ich, mit der Datenlage gab, so roundabout.
Okay, also sagst du jetzt drei Posen. Also einmal ist es eine die hier,
ja.
die man machen kann kurz bevor.
Ja.
Dann weiter vorne im Stuhl sitzen, aufrecht.
Genau.
Ist und das die zweite? Was ist so eine dritte?
Eine geile Sache ist, die verwende ich ganz persönlich, wenn man zum Beispiel Auftrittsangst hat oder Angst hat, Vorträge zu halten.
So Lampenfieber-mäßig.
Lampenfieber, ne? Oder vorm Date ist. Dass du dir vorstellst, dass du aufrecht stehst und dir vorstellst, dass du nochmal als Person hinter dir stehst und mit beiden Armen deinen Rücken stärkst.
Und so drückst.
Ja, so... I got your back.
I got your back. Kannst du dich fallen lassen.
Ich selber hab deinen Rücken.
Ja, ja. Wenn du dich
Never lässt. Trust anybody. Aber dir selber schon.
Ich schwöre, ist so. Weil am Ende, ich denke, ich halte mich und dann falle ich hin und dann fängt mich keiner auf.
Kennst du diesen
weil ich dachte, ich
Meme oder ist es ein kleiner Spot, wie so ein Junge auf so einem Klettergerüst ganz oben steht und der Vater so unten so, lass dich fallen, vertrau mir. Und der Junge so und dann so, aber Vater, ich habe Angst. Und er so, vertrau mir. Und er lässt sich so nach hinten fallen und dann bam. auf dem Boden.
Ich kenne das. Ist aber alt schon.
Ist super alt.
Krass.
hast. Du hast richtig was aus meinem Gehirn rausgeholt.
Ist geil. Never trust anybody.
Never trust anybody. Aber du bist ja schon auch so affin mit deiner Stimme hier. Was ist denn da? Was sind da für Facetten, die da gerade rauskommen?
Ich lese ja meiner Tochter vor.
Ah ja.
Da muss ich ja so die ganze Palette.
Und dann liest du so vor.
Und dann kam der kleine Grummel aus dem Wald.
Das ist so süß. Okay, vielen lieben Dank. Ich finde, du hast bewiesen, du bist hängen geblieben, aber nicht von anhand dieser Fragen, sondern für mich, ich bin ja auch sehr hier mal da, mal hier mal da, ich habe das gemacht, das, dies, das. Aber deine Sprünge sind für mich so interessant, weil du hast angefangen beim Radio, weil du natürlich auch eine wundervolle Stimme hast.
Oh, danke.
Dann bist du rüber in die Regie. Ich kann mir vorstellen, dass du auch ein Kunstaugchen hast hier und ganz geil bewegende Bilder einfangen kannst oder weißt, was funktioniert. Aber dann bist du so ein Psycho und machst ein Psychologiestudium von Ecke.
Ja.
Und dann hast du gesagt, ja, okay, und jetzt mache ich ein Podcast-Studio.
Ja. Und der rote Faden.
Und dann, ich schreibe noch ein Buch.
Ja.
Und dann, ich werde noch Vater. Das ist irgendwie ein bisschen.
Was passt nicht in die Story?
Was ist da? Was ist da? Was ist da?
Also, ich hatte schon immer seit jeher, seitdem ich drei bin, einfach ein krasses Interesse an Menschen und an den Geschichten von Menschen. Ne? Und das hat mich letzten Endes vor der Station beim Radio auf die Insel Ibiza gebracht. Da habe ich Animationen gemacht. Das war auch ganz interessant.
Aber so für Clubs Animationen mäßig?
In einem Club.
Wie witzig, aber was macht man denn dann da?
Ey, dann Poolspiele, diese Tänze, dann abends moderieren und Shows.
Okay.
Ich war bei Starlight Express, bin da so Rollschuh gefahren und Ich hab Mowgli gespielt.
Oh nee, wirklich? Weiß man das so, dass du das gemacht hast?
Das erzähle ich nicht so oft.
Okay, ja, das ist doch toll. Okay, krass.
Aber es war eine gute Schule, super schnell mit Menschen easy in Kontakt zu kommen.
Ja, ja.
Vor allem mit betrunkenen Menschen. Ne?
Ja, natürlich.
Und auch mit
Du warst aber selber nicht auch ganze Zeit betrunken.
Nee.
Ab und zu.
Ab und an habe ich mal einen Tee getrunken.
Das darf man auch.
Ja. Und das habe ich gemacht und dann wusste ich danach, hey, Radio, irgendwie mag ich es, auf der Bühne zu stehen. Ich mag es auch am Mikrofon. Und gleichzeitig habe ich in der Zeit beim Radio irgendwann gemerkt, dass es inhaltlich mir meistens nicht tief genug geht. Ne? Mhm. Du hast ja so eine Ramp, die du irgendwie voll laberst, wo du sagst, hey, herzlich willkommen. Dann sagst du die Uhrzeit.
Und herzlich willkommen bei Radio Fritz. Und heute machen wir
genau, und immer so, ich bin total gut drauf. Oh, das macht ganz viel Spaß.
Ich habe das beste Leben ever.
Und du denkst dir so, okay, hast du jetzt den Namen des Songs gesagt, den eh alle kennen, oder Shazam? Dann sagst du die Uhrzeit.
Ich weiß gar nicht mehr, was die manchmal sagen.
Und dann sagst du irgendwie, dass auf der A100 gerade Stau ist.
Ich höre so random.
Aber es gibt auch gute Radio-Shows, ne?
Ja, natürlich.
Keine Frage. Aber irgendwann war die Geschichte für mich ausgezählt.
Ich
durfte da auch ganz tolle Sachen machen und so. Hat Spaß gemacht. Und nebenbei wusste ich, irgendwie erfüllt mich das nicht inhaltlich tief genug, dass ich mehr noch einsteigen will in die Geschichte von Menschen, aber auch Geschichten erzählen will. Darum Regie. Und ich habe drei Jahre einen Heroinabhängigen begleitet. So richtig in den U-Bahn-Schächten, wo der immer sein Zeug geraucht hat. Wow. Auf Alu und später gespritzt und im Knast besucht und so. War eine taffe Zeit. Es war der Mensch, dem ich, glaube ich, am meisten Einzelportionen Geld geliehen habe. Immer so, ich will ein Geschenk für meine Mutter kaufen. Und irgendwann bin ich dann dahinter gekommen.
Nicht dein Ernst.
Es wurde nur ein Geschenk für sich selber gekauft.
Ja, aber als ob du das nicht wusstest in dem Moment.
Ich wusste,
aber wahrscheinlich war dann so eine emotionale Bindung schon, weißt du, dass du dann sowas, komm, ich vertraue ihm, er will wirklich eine Mutter für seine Geschichte.
Er hat immer gute Storys dazu erzählt, ne? Und ich dachte mir so, wenigstens ist die Story gut.
Und dann hat er sich halt aber die nächste Dosis gegönnt.
Ja, und ey, also, ne? Es ist schon heftig, auch was so in Berliner U-Bahn teilweise abgeht und wie krass da geht.
Die spritzen sich nicht mal nur noch in den U-Bahn, die schon in der U-Bahn drin spritzen, die sich ja mittlerweile.
Ja, und ey, bei mir, wo ich wohne, teilweise so, ne? Die machen sich so einen Pizzakarton auf. Heroin macht ja für viele, weil auch zum Teil das mit Abführmittel gestreckt wird, dass das weniger Hunger macht, ne? Aber die essen eine Pizza nebenbei, Hose runter und dann gucken sie, wo sind noch freie Venen, bam, ins Bein. Aber ich finde es nicht gut, Junkie zu sagen übrigens, weil wer sagt zu anderen Menschen Müllmensch, Junkie?
Ja, das ist ganz schlimm, wirklich.
Sind halt Substanzabhängige, sind kranke Menschen und man muss gucken, ob...
Man muss echt auf Wording achten, so, ne?
Ja, ne? Müllmensch, also mir rutscht es ab
und zu... Junkie heißt Müllmensch übersetzt.
Junk ist Müll auf
Englisch. Junk
und I. Ja, Junkie. Kleiner Müllmenschi.
Kleiner Müllmenschi, ja, das stimmt.
Und tatsächlich hat mir das mal ein Junk, nein, ein
Drogenabhängigen, Substanzabhängigen, ja,
gesagt, ey, warum nennst du mich eigentlich Müllmensch? Ich habe ihn gebeten, mal meinen Hausflur zu verlassen, wo er sich gerade einen Schuss setzen wollte. Oh, und ey, Das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend für beide.
Aber dann hast du dir da schon was Heaviges ausgesucht auch, ey. Richtig, richtig schwierig. Wie kamst du denn darauf, anstatt irgendwie zu sagen, ja komm, ich will mal irgendwie der Falk, der über Berlin immer seinen Wohnort ändert irgendwie. Du so, ja, ich gehe zum Substanzabhängigen, der in U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz da chillt.
Ja, war immer U7, U8.
Ah, U7, U8, ja, U7.
Ja, ja, ja. Ist die härteste?
Härteste. Und aber weißt du, was ist härter, U7 oder U8?
Ich finde U8 oben nach Wittenau, U7 dann, wenn du so Hermannplatz...
Oben nach Wittenau findest du? Du findest also nicht gegen Ende bei Hermannstraße schlimmer?
Ja, doch, ne? Wahrscheinlich.
Also Wolterstraße und so Gesundbrunnen auch eklig und so Punkstraße und so.
Warum habe ich mir so harte Stories ausgesucht? Ich bin immer an den Menschen interessiert und irgendwie wusste ich ganz genau, wenn der in einer anderen Familie aufgewachsen wäre, ne? Der ist so bei einer Mama aufgewachsen, die ihn super krass geliebt hat, aber die hat ihn bei ihrer alkoholabhängigen Tante gelassen und der Freundin von der Tante hat das, die ganze Wohnung kaputtgeschlagen mit einem Baseballschläger, so ultra krasse Gewalt und Missbrauchserfahrung und ich dachte mir so, wie krass es ist, wenn der Typ, der hat auch mal Mr. Berlin gewonnen, das war auch so ein ultra charismatischer, gut aussehender Typ, und auf der anderen Seite hat er dann irgendwie sich geprügelt, Absturz die Zähne verloren und musste dann so ins Gefängnis und so. Also so ein widersprüchlicher, gegensätzlicher Mensch. Und ich dachte mir so, wenn du in einer anderen Familie groß geworden wärst, hättest du ein komplett anderes Leben geführt.
War das dann für dich der Punkt so, ich will das mal auf den Grund gehen und das wirklich studieren, was die Wege in einem Menschen sind im Gehirn, also deswegen Psychologie studieren?
Ja, ich glaube, da bin ich einfach dem Interesse nachgekommen, was ich schon die ganze Zeit hatte.
Aber er war so auch der...
Ja, und er war so ein Puzzleteil, der das Bild zusammengefügt hat und das so klarer gemacht hat. Und ich finde es auch immer so wichtig für einen selber, wenn wir überheblich über andere Menschen irgendwie was rauslassen. Ja. Wer wäre ich geworden, wenn ich in einer anderen Familie groß geworden wäre?
Komplett, 1 Million%.
Wer wäre ich geworden, wenn ich mit 8 Geschwistern in Hellersdorf groß geworden wäre, bei einer alleinerziehenden Mutter, die irgendwie ihren Lebensunterhalt versucht zu verdienen?
Ja, 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 komplett.
Also, das ist so
anders,
verrückt.
Das ist richtig verrückt.
Wir wären ein anderer Mensch geworden.
Natürlich,
also wir haben komplett. So 45-50% genetisch vorprogrammiert.
Genau, transgenerationale Sachen.
Und klar, die kommen auch noch dazu, ne? Wenn du in einer belasteten Familie groß wirst, dann hast du noch das ganze transgenerationale Thema.
Was auf deinem Nacken drauf ist.
Ja, Traumata, all das. Und kriegst es noch sozialisiert, das heißt anerzogen, dadurch, dass du in der Familie groß wirst, die dieses Thema nicht gelöst hat.
So anstrengend. Was machen wir denn hier? Warum sind wir denn hier?
Was meinst du?
So.
Auf der Erde?
Ja.
Einfach um zu atmen und zu enjoyen. Und ey, warum sind wir hier? Ich glaube, wenn man sich fragt, wie kann ich ein Stück weit, zumindest den Menschen in meinem näheren Umfeld, irgendwie was Gutes tun, haben wir schon eine ganze Menge getan.
Natürlich, ja.
Manchmal, ne, ich bin ja auch jemand, der so ein bisschen auf Effizienz guckt, ne? Und heute hatte ich wieder ein Meeting und dann hat mich jemand gefragt, wie geht's mir? Und dann habe ich ein bisschen ehrlicher und länger geantwortet. Und er hat die auf einmal ausgepackt und hat gesagt, was bei ihr gerade los ist. Und da haben wir einfach 20 Minuten darüber geredet. Ne? Und dann denke ich mir so, natürlich war es nicht das effizienteste Meeting, aber es war eine gute Begegnung.
Es war eine gute Begegnung, voll.
Und wenn wir das mehr möglich machen und so eine Räume mehr schaffen, ist das mega geil.
Krass. Aber hast du das Gefühl, speziell jetzt du, weil du auch Psychologie studiert hast und viel ne, Ahnung hast und sowas, dass Leute dann zu dir kommen und sind so, jetzt sag mal, was ist falsch mit mir oder sowas? Ich könnte kotzen, ich würde Faust ins Gesicht schlagen, ja, ja.
Also ich habe es natürlich oft auf Veranstaltungen, wenn ich so auf bestimmten Veranstaltungen bin, Presseveranstaltungen oder so, dass die Leute kommen und sagen, hey, kannst du mal ganz kurz mit mir über eine Sache reden? Und ganz kurz ist dann manchmal eine Stunde, wenn ich mich rechtzeitig sage.
Upala, Entschuldigung.
Hast du deine Karte dabei, dass ich mir die irgendwie durchsliden kann? Nein.
Durch die Ritze am besten. Da ist auch gar kein Kartenlesegerät.
Ist einfach nur ein bisschen brauner.
Ja, krass, okay.
Nein, aber ich ehre das natürlich auch.
Ja.
Weil es ist was Schönes und was Krasses, wenn die Leute ganz intime Themen anvertrauen. Und gleichzeitig brauchst du natürlich, wenn ich gerade nicht in der Stimmung bin oder auch gerade irgendwie was anderes zu tun habe, meine Abgrenzungsqualität zu sagen, hey, ich würde mir da gerne mal für mehr Zeit nehmen oder ey, das passt gerade von der Situation nicht und ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn wir das mal wann anders machen oder gar nicht. Weil ich glaube, wenn du viel über diese Themen in der Öffentlichkeit redest, manche Menschen, für die ist es dann, dass du halt zur Verfügung dafür stehst und stehe ich auch ein Stück weit in einem begrenzten Zeitrahmen.
Krass, aber für mich, also ich fände es, glaube ich, sehr anstrengend einfach. Okay, weil das war jetzt kurz so eine Dingsfrage zwischendurch. Okay, dann hast du Psychologie studiert, und irgendwann kam dann der Punkt, hey, ich habe wahrscheinlich schon mal Radio gemacht, ich habe eine gute Stimme, ich habe jetzt echt viel Wissen durch das Studium auch angeeignet, was ich wahrscheinlich eh schon in mir hatte, aber das jetzt einfach nur rausgekommen ist. Ich mache jetzt einfach direkt eine eigene Firma dann auf, weil du warst so, entweder starte ich so oder gar nicht.
Ja, es kam Stück für
weil
Stück.
Weil das ist so random. Also weißt du, diese Übergänge, es war ja nicht so, ja, ich war erstmal im Singen,
ja.
Dann war ich so, ah, oh, ich habe dann im Singen gemerkt, im Musical, dass ich doch besser Schauspieler, weißt du?
Das was ist doch dein Weg.
Ja, aber es ist so, ich will nicht sagen organischerer ja, Weg, aber bei dir ist halt so Radio, also Animation erstmal, Radio und dann so
Regie, Psychologie,
Regie kurz, man denkt, du wirst so Dings und dann machst du auf einmal Psychologie und dann auf einmal, er macht Podcast-Filme auf. Diese Sprünge sind so psycho.
Findest du?
Also ja, aber ich finde es toll. Aber ich frage mich, wie kam der Gedanke? Warst du so, bevor ja. jemand anderes daran verdient, mache ich selber lieber alles?
Nein. Oh. Das hat sich entwickelt. Also während des Psychologiestudiums habe ich weiter in den Medien gearbeitet.
Okay.
Und für mich ist es natürlich einfach auch gut verdientes Geld, wenn ich moderiere. Und auch leicht, weil es mir leicht fällt. Und ich habe das die ganze Zeit weitergemacht. Und irgendwann hatte ich Bock, ein Medium zu machen, was tiefer ist. Und das geilste Medium für mich da ist nach wie vor Podcast, weil du hast zwei Mics, sprichst rein, du kannst Leute so krass mitnehmen, du bist so dicht am Ohr, du bist so dicht bei der inneren Stimme,
geil.
Du bist jemand, der Vorstellungen kreiert, machst Bilder auf. Ne? Wenn ich jetzt sage, hey, wir gehen zusammen in den Wald und das ist ein Birkenwald und die Blätter kräuseln sich und es kommt ein Wind durch und es ist so ein frischer Duft, du hast ja sofort Bilder.
Die Vorstellung, ich bin jetzt entspannter. Erleben.
Das ist crazy, oder? Und mit Film musst du irgendwie mit einer Kamera reingehen und so und das alles. Und dann hast du immer was, was du anderen vorgibst, was auch gut und okay sein kann. Aber ich liebe es, mit der Kreativität und dem zu arbeiten, was Leute selber in sich haben. Und dann haben wir einfach, mein bester Freund und ich, einen Podcast gestartet, während ich Psychologie studiert hatte noch und während ich noch beim Radio gearbeitet habe. Illegal im Radiostudio abends immer. Einfach.
Ist klasse.
Ich hatte ja einen Schlüssel und dann haben wir so eingeschlossen.
Den du nie abgegeben hast? Den noch nie
ich habe da
wollte.
Während noch im Radio gehabt.
Ah, okay.
Ich habe am Wochenende moderiert, unter der Woche studiert.
Ah,
und
das hat sich sogar gereimt. Am Ende, der ist noch Rapper einfach, man weiß nicht.
Ja, und dann
bist du einfach illegal da rein heimlich.
Haben wir da mal aufgezeigt.
Haben die das mitbekommen? Nö.
Nö, okay. Da haben wir mal gesagt. Ich hatte ja eh zu tun manchmal abends.
Ja, du hättest sagen können, ich mache Recherche.
Genau, oder ich muss noch ein paar O-Töne schneiden oder so.
So.
Und dann haben wir das aufgezeichnet und rausgebracht und das war gleich recht erfolgreich. Und lustigerweise haben das super viele Frauen gehört, das Format.
Krass.
Beste Freundinnen.
Beste Freundinnen.
Ja.
War das da, wo ihr so Beziehungstipps und so gegeben habt, über
also
Beziehung geredet
über Beziehung
habt?
Geredet habe. Mittlerweile geben wir Beziehungstipps. Das klar, hätten wir uns damit
und damals
nicht angemaßt.
Ja, okay. Aber jetzt mittlerweile Upgrade. Krass, auf jeden Fall.
Und das haben super viele Frauen in Werbeagenturen gehört und die haben dann gesagt, hey, habt ihr nicht mal Bock für unser Produkt bei euch Werbung zu machen? Das war so ganz am Anfang von Podcast-Zeiten. Und so hat sich das entwickelt. Dann kamen irgendwann Firmen an und haben
geil.
Gesagt so,
was
ey.
Was war die erste Brand? So Periodenunterwäsche
die
oder so?
Die erste Werbung, die wir hier hatten, darf ich eigentlich hier nicht nennen.
Ah, oh, okay.
Weil es ist eine andere Podcast-Company.
Ah, okay.
Und die hat 50 Euro gegeben. Und ich weiß noch, wie mein Kumpel zu mir auf der Brücke gesagt hat, ey, krass, 50 Euro.
Bisschen zu wenig.
Nee, dafür, dass wir kurz einfach ins Mikrofon sprechen und darüber erzählen.
Schon, ja, ist
eine
krass.
Eine Minute, was
ja,
so
schon krass.
Ist das nicht krass? Meinst
eigentlich
du, wir können
schon.
Irgendwann davon leben? Und ich so, wir können ganz sicher davon leben. Aber das war nie unsere Motivation. Das war so crazy, weil wir uns einfach getroffen haben und gesagt haben, ey, lass uns irgendwie, wir hatten immer schon ultra diepe Gespräche. Er wurde sehr stark von seiner Mutter sozialisiert. Ich auch. Meine Mutter und seine Mutter waren immer so, es gibt ein Thema, lass uns mal an den Tisch setzen und darüber reden. Und, ah, oh Mama, meine ich immer Beziehungsaufbau über Problemanalysen.
Krass.
Aber das macht natürlich was mit dem, wie du die Welt siehst.
Ja, natürlich.
Und ich denke, vielleicht hast du ähnliche Sozialisierungsanknüpfpunkte. Ich meine, du siehst die Welt ja auch auf eine spezielle Art und Weise.
Definitiv. Aber in einer Beziehung war ich trotzdem noch nicht.
Noch nie in deinem ganzen Leben?
Ja, das ist ja auch eigentlich der Grund, warum du heute noch mal ein bisschen hier bist. Wir meinten ja letztes Mal, wir müssen dem auf den Grund gehen, weil du ja dachtest, was ist mit dir?
Ja.
Diese Frage hat mich so getroffen.
Aber
was ist denn mit mir?
Wünschst du dir das?
Naja, eigentlich irgendwann ja schon, ne? Eigentlich schon immer. Eigentlich wollte ich, dass mein erstes Mal in einer Beziehung stattfindet, aber vergiss es, Berlin hat mich kaputt gemacht. Also es ist krass, dass ich nicht im U-Bahnhof gelandet bin.
Würdest du sagen, das nimmt auch immer einen Teil von dir, wenn du irgendwas reingehst, wo du nicht so 100% so committed bist, oder?
Na, ich bin ja immer 100% committed, wenn ich wirklich so ernst meine und jemanden kennenlernen möchte. Natürlich gibt es auch Begegnungen, wo man sagt, hey.
One-Night-Stands.
Genau, Sex-Dates.
Hast du das auch so einfach so easy-peasy?
Schatz, ich bin schwul.
Ja, also, ich kenne super viele schwule Männer und manche haben das nicht.
Ach ja, komm.
Doch, ey, ich will dir eine Story erzählen. Also wir hatten bei uns so eine Art Nachbarspflegekind, der ist immer bei uns gewesen, okay, weil er sich zu Hause nicht so wohl gefühlt hat.
Ja.
Und weil er, glaube ich, für sich ziemlich schnell gemerkt hat, dass er schwul ist. Uh-huh. Und sein Stiefvater war einfach ein krasser Despot und ist auch irgendwann so ganz krass abgedreht. Und
okay,
meine Mutter war immer super offen und hat gesagt, komm rüber, und er ist bei uns aufgewachsen.
Süß.
Und der hat jetzt ein Friseurstudio aufgemacht.
Okay.
richtig erfolgreich und ist ultra krass unterwegs. Der hatte aber auch, ich glaube, 15, 14 Jahre eine Beziehung mit einer Frau, hat mit einem Kind gekriegt. Und die zweite Person, die er kennengelernt hat, hat er geheiratet und ist mit
Mann
der zusammen.
Und ist immer noch zusammen.
Ja, also es gilt nicht für alle, aber...
Aber dann hat er einfach Glück, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Weil, natürlich mache ich dann irgendwann Sex-Dates.
Mhm.
Ich bin auch ein Mensch, der Bedürfnisse hat. Und ich bin ein Mann, der mit Schwanz.
So?
Nee, natürlich. Also es gibt halt manche Typen, die dann schreiben, Tür steht offen, warte, fickbereit, Doggy auf meinem Bett und so, steck ihn einfach rein. Das gibt's auch.
Aber
und dann gehst du in die Wohnung rein und dann ist der da Doggy und wartet.
Aber nehmt ihr dann Proxy oder wie heißt nochmal das Medikament?
PrEP.
PrEP?
Ja, manche nehmen PrEP, manche verhüten, manche lassen sich anstecken, also gibt alles. Und das Ding ist halt, ich bin dann trotzdem noch ein Mann, der auch mit einem Schwanz deckt und manchmal musst du dir dann irgendwo das holen. Und dann, weil ja keiner committen will, musst du es ja irgendwo holen, Alter, weißt du? Die Hand macht es dann auch nicht für immer.
Ja, aber wie viel geiler ist das im Prozentsatz? Würdest du sagen, wenn du mal so eine große Studie, wie groß ist deine Stichprobe circa?
Wie viel ich gebumst habe?
Ja, weißt
ja
du
so das? 40, 50.
Okay.
Ich kann die Liste zeigen, ich für eine Liste.
Nein.
Ja, ja, doch.
Mit Fotos?
Also nicht mit Fotos, aber so mit Smileys dahinter. Wenn Glitzer steht, war das Full Package, also All Inclusive.
Also wie, was heißt das denn, All-Inclusive?
All-Inclusive ist so rummachen, bumsen, reinstecken, lecken, blasen.
Aber dass jeder alles gemacht hat?
Genau.
Es gibt auch Leute, die sagen dann nur, ich will nur das eine und du darfst nur das
genau,
andere.
Genau, das finde ich ja langweilig. Also okay, ich kann auch mal hinhalten, aber ich muss
du
auch geben.
Du willst auch das Karussell machen,
ja,
das so alles.
Ja, Karussell, Schatz.
Ja, okay, ja, okay.
Und das Ding ist halt, bei manchen ist dann auch nur so ein Kuss-Smiley dahinter, weil wir nur rumgemacht haben. Bei
aber die zählen nicht in deine 50er-Liste?
Doch, die zählen alle mit rein. Also ich habe nicht mit allen 40, 50 gebumst, vielleicht ja 30 oder so, was ja auch schon viel ist. Aber eigentlich für die schwulen Welt ist das nicht so viel, wenn ich manchmal Leute
wahrscheinlich
kennenlerne.
Wahrscheinlich eine Jungfrau in Berlin, ne?
Ja, genau, danke. Okay. Ey, endlich sieht es mal jemand, wirklich, das ist...
Weinbergpark und Tiergarten ist nicht deine Area dann?
Na, wenn dann Hasenheide, die Cruising Area, da war ich, habe ich auch mal was gemacht.
Ja?
Ja.
Okay.
Jetzt wird es sehr sexuell, aber...
Und
aber
jetzt noch zu den weiteren Klischees.
Genau.
Ich habe mal irgend so ein Klischee gehört, das ist wahrscheinlich ein krasser Rumor, dass man irgendwie so ein Tuch auch trägt, um sich zu erkennen.
Ein krasser Tuch?
Ja, so an der Hose oder so. Nee. Krasser Bullshit, ne?
Ja,
okay, ich habe es mir gedacht.
Boah, das war ganz komisch, was du jetzt gesagt hast, findest du nicht? Eigentlich beim Ohrring erkennt man es doch.
Ist das
Tuch?
So?
Was für ein Tuch, so Bandana-mäßig?
Ja, worauf man Bock hat, dass das so ein Signal sein soll.
Krasser nee, Schatz, Bullshit. Man sagt einfach, lass mal ficken, okay.
Aber, okay. Wenn ich jetzt in die Hasenheide gehen würde, woran würdest du merken, man fragt einfach?
Na, du checkst doch, wer schwul ist.
Ist
ein,
das
zwei
so?
Blicke und ja, natürlich.
Okay.
Ja, bei dir ist es halt leider nicht so.
Ich werde aber häufig angesprochen.
Ja, natürlich.
Das heißt vielleicht... Das
ist ja auch gut aussehen, das weißt du ja auch.
Dankeschön.
Ja.
Ich dachte einfach, dass ich anders...
Auf die Knie fallen.
Ja?
Vor okay dir, ja.
Gut, zurück zu dir.
Was ich sagen wollte, genau. Und dadurch sind halt diese Sexdates entstanden, weil halt alle nicht committen können und halt, ne, dadurch, dass man in Berlin auch lebt, du viel Auswahl hast, ist es halt schwieriger, sich zu committen.
Okay, und hier schließt sich ja der Kreis vom Anfang. Sagst du jemandem, ob er irgendwie, ne, oder wenn er sagt, das Problem liegt in der Außenwelt? Oder sagst du, hey...
Oder liegt das Problem bei mir, sagst du, willst du darauf hinaus gerade gehen?
Es wird eine Mischung sein aus, wo suchst du, was suchst du dir aus, wie gehst du diesen Weg?
Na, ich musste mich ja auch anpassen dann. Zum Beispiel lernst du jemanden kennen und es läuft super und dann läuft man sich halt kurz so oder ist so, hey, bla bla bla, und dann bist du 2-3 Monate mit dieser Person.
Exklusiv?
Ja, und dann...
Von deiner Seite schon?
Ja, aber auch von der anderen Seite eigentlich. Aber sobald du sagst, man weiß es nicht. Und dann ist es halt so, wenn du dich dann halt committen möchtest und es halt labeln möchtest, was das ist, weil ja am Ende des Tages ist, du hast 2-3 Monate jeden Benefit einer Beziehung genossen, ohne dich zu committen. Und irgendwann, ich bin ja kein Stein, also so, ich bin ja dann auch so, hey, was geht?
Mein Herz ist weich.
So, weißt du. dann labelt man das halt. Und sobald du aber was labelst, rennen die halt weg.
Ah, dann kriegt die Beziehung.
Und dann passe ich mich halt an und werde auch ein bisschen kühler und bin halt so, ne, bla bla bla.
Ja, weil du keinen Bock mehr hast auf die Verletzung.
Genau, und wenn es halt das 6., 7. Mal schon passiert ist, reicht es dann auch irgendwann, ja, ne? Und deswegen weiß ich dann nicht, weil ich dann so bin, am I the problem, bla bla bla. Und dann habe ich aber mit vielen Leuten auch in der Szene geredet, die zum Beispiel nicht in Berlin leben, sondern in kleineren Orten. Und da binden die sich halt, weil du hast halt nicht die Auswahl. Da hast vielleicht deine 2, 3 Schwuppen im Dorf und dann ist es halt so, wer kriegt wen, weißt du?
Ja, also einmal ist klar, so die Auswahl ein Thema und in dem Moment, wo du immer wieder auch zu jemand anderes ganz schnell gehen kannst, nimmst du einfach nur den unproblematischen Part mit,
ja,
ne, so die ersten 2, 3 Monate und sagst danach, wenn Beziehung anfängt und tiefer geht, kommen ja auch andere Themen auf.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Dann kommt auf, hey, ich habe eigentlich das und das, was ich dir nicht erzählt habe und ich habe meine 3, 4 Tage im Monat, wo ich richtig mies drauf bin. Ich habe davor Angst.
Ich brauche meinen Space, ich brauche meinen Freiraum.
Genau, ich brauche meinen Freiraum.
Da lade ich auf.
Ich habe eigentlich Geldprobleme, was nicht alles aufkommt und meine Mutter, bla. Ne? Und die meisten haben gar keinen Bock da drauf oder viele haben keinen Bock
Null. Darauf. Und das ist so schade.
Ja, weil eigentlich, ne, was passiert?
Weil ich hab Bock drauf. Ich will mich ja durch eine Beziehung besser mich selber kennenlernen, weißt du?
Und das ist auch der Weg, ne?
Das ist ja der Weg. Und so, ich bin ja nicht so, ich will in einer Beziehung sein, weil ich nicht alleine sein kann. Ich lieb's alleine. Ist sogar erschreckend manchmal, weißt du? Aber ich will trotzdem mit jemandem sein, um mich besser kennenzulernen, weil vielleicht bin ich wirklich der Motherfucker, weißt du? Ich weiß es ja noch nicht.
Wärst du gerne mit dir selber zusammen?
Nee. Weil halt, also ich lieb mich so, aber halt, das ist so, ich brauche jemanden, der mich ein bisschen erdet auch, weißt du? Ich habe auch schon viel Erde, wenn ich alleine bin, bin ich einfach langweilig und ruhig. Aber manchmal, wenn so mein ADHS undiagnostiziert kickt oder so, ich all over the place bin, weil ich halt auch viel mache, ist es so, wenn jemand sagt, setz dich in halt deine Fresse. Dann bin ich so, okay. Weißt du, so.
Ja.
Aber wir schauen mal, was wird. Ich bin offen. Ich bin reflektiert. Wenn irgendwas sein sollte, sage ich es halt, ne?
Und ja,
ich. Du suchst, ne? Was könnte sein?
Nee.
Könnte es auch was mit der Familie liegen, mit meinen Eltern oder so?
Weil, wenn du drüber reden möchtest?
Also, das weiß ich gar nicht, nee. Also, die hätten sich, also meiner Meinung nach, schon lange trennen können auch, sage ich mal so. Aber gut, es ist halt so bei der Generation Familie, dass die halt alle immer zusammenbleiben.
Zu wem hattest du das engere Verhältnis?
Zu meiner Mutter natürlich.
Was heißt hier natürlich?
Natürlich, ja. Mein Vater typisch.
Emotional abwesend? Vielen,
ja, ganz genau.
Generation emotional
abwesend.
Also
mein abwesend. Vater umarmst, er ist so, oh, Strom.
Kennst du die Männer, die sich immer so auf den Rücken hauen, wenn sie umarmen? So,
so ganz schnell, kurz und knackig. Und manchmal drücke ich meinen Vater mit an, so vibriert der so und ich bin dann so, sag mal, was hast du denn?
Ey, das ist eines der größten Probleme, was Männer haben, dass sie keine Körperlichkeit mit anderen Männern zulassen.
Ganz schlimm, denken die dann, was denken die denn
dann? Und das führt dann natürlich auch dazu, dass sie denken, die einzige Art, mir Körperlichkeit abzuholen, ist über Bumsen.
Das ist schlimm.
Und das ist crazy. Also ich glaube, wenn alle ein bisschen natürlicher miteinander umgehen würden, wäre schon mal die Hälfte der Probleme gelöst.
Weißt du, einfach, also, wir reden über eine Umarmung.
Ja, und auch mal länger als eine Sekunde.
Länger als eine Sekunde, mal so stark, so hey, deswegen vorhin, du warst richtig so, du hast so 4, 5 Sekunden gedrückt und auch nicht so, manche drücken ja so, kennst du das so?
Ja, ja, so möglichst keinen Körperkontakt und so.
Ganz schlimm,
ja,
also furchtbar.
Und es geht noch weiter, ne, was signalisiere ich dann auch meinem Kind, ne, wenn ich mein Kind so umarme. Es hat eine Weile gedauert, bis mein Vater und ich mich richtig umarmt haben, ne.
Krass.
Und auch einfach so mal dastehen konnten, für eine Moment, ne?
Aber hast du das auch initiiert und ein bisschen erzwungen?
Gegenseitiger Prozess. Also ich habe sehr spirituell angehauchte Eltern.
Ah ja, okay. Also, liebe ich aber.
Ja. Hat
kann
seine
aber auch anstrengend sein,
hat seine
Kann ich mir vorstellen.
Auch was für Leute dann da immer rumrennen. Ne? Also muss auf jeden Fall gucken, dass die Haare durch untersuchen, wenn du da vom Grundstück kommst.
Oh Gott, ey. Okay.
Und auch, wie gehe ich selber mit meiner Tochter um und wie sehr kann ich meine Verletzlichkeiten und meine Gefühle ihr zeigen? Ich habe letztens mit einem Coach gesprochen, der ist 75 und der hat eine 37-jährige Tochter.
Okay.
Und er meinte, er hat jetzt erst angefangen, seiner Tochter zu sagen, ich liebe dich.
Das habe ich ja noch nie gehört von meinem Vater.
Aber er wird dich lieben.
Natürlich liebt er uns
ja,
alle
aber warum
irgendwo,
kann er
aber
dir das
weil
nicht
er
sagen?
Sich selber nicht liebt. Da ist der Ursprung der Quelle.
Ich glaube, ich muss mich selber nicht lieben, um meine Kinder zu lieben.
Ja, also deep down tut er es ja irgendwo, weißt du? Ist ja,
er wird dich lieben, 100%.
Aber das, er kann es nicht sagen, weil er es sich selber nicht sagen kann,
ja,
weißt du?
Dann habe ich mich selber gefragt, sage ich meiner Tochter, dass ich sie liebe?
Und du so, nö.
Was? Ich habe immer gesagt, ich habe dich lieb, aber ich habe
dich lieb, aber nicht ich liebe dich.
Ich habe angefangen, ich liebe dich zu sagen.
Oh.
Und auch, wenn ich sie zum Beispiel bei der Schule abgebe, und das ist mir gar nicht, die ersten 10 Mal war es so, hört jemand zu? Ich liebe dich.
Ah, oh, aber warum? Wegen so Scham gehabt? Oder
ja,
was?
Ich,
krass, okay.
Für mich als so hart sozialisierter Mann.
Checke, ja, ja.
Ne, mein Vater ist Maurer, mein Opa ist auch Kanalmaurer und so.
Stuckateur!
Die sind Maurer.
Maurer halt.
Also, ne, mein Vater macht das nicht mehr, aber
okay.
Die sind so. Ich habe mein
Opa. Wo ist jetzt Feierabend Bier?
Genau, kein einziges Mal Wein sehen.
Ja.
Die guten Stories waren immer, wenn er es irgendwo knallen lassen hat in der Kneipe. Ne? So, der ist reingekommen, wenn ihn jemand dumm angeguckt hat, bam!
Ja, ja, klar.
Noch ein Problem. Oh. Und ich habe auch gesehen, wie mein Vater so Probleme geregelt hat und so. So bin ich sozialisiert worden. Ne? Man muss hart sein, durchgehen. Und wenn du dann deine Verletzlichkeit zeigst, kommt ja ultra viel Unsicherheit hoch, oder in mir zumindest. Und dann meiner Tochter zu sagen, ich liebe dich, weil ich habe dich nicht nur lieb, Ich liebe dich. Glaube ich, verändert ganz viel.
Drei Wörter. Krass, oder? Ich finde aber, ich habe mir das angeeignet, auch das mehr zu Freunden zu sagen.
Love you.
So, love you. Bye, love you.
In Amerika oder in Englischsprachen ist es ja ganz anders.
Ganz leicht.
Ja,
für mich ist auch I love you zu sagen easy.
Aber es ist auch nicht.
Als ich so, liebe dich.
So bedeutungsvoll.
Es ist, ja, weißt du, weil I love you ist halt so
HDGDL,
HDL,
ja,
so.
Genau, die haben keinen Unterschied.
Null, die haben keinen Unterschied.
Ich hab dich lieb.
Ja.
Oder ich liebe dich.
Und
aber
ich
Deutsch
liebe dich ist halt
so eine ultra präzise Sprache.
So extrem.
So die Ingenieure so.
Aber ich liebe diese Sprache sehr. Das Ding ist halt, ich habe mir angewohnt, weil man das viel zu selten sagt, wenn man eine Person mag. Ich mag dich, ich liebe dich, dass man sich einfach das öfter auch sagt. Weil das Leben ist wirklich so kurz. Guck mal, wir haben jetzt ein neues Jahr.
Ja.
Das ist komisch irgendwie.
Wir haben uns im letzten Jahr das letzte Mal gesehen.
Weißt du?
Das war so witzig.
Nee, was ich sagen wollte jetzt aber, genau.
Die darf ich nicht mehr machen.
Das, nee,
danke.
Also lass es. Wenn du jetzt sagst, wir sehen uns im nächsten Jahr. Aber es ist so 28. Dezember. Das ist wirklich...
Ist schon wie Rosebille vom Niveau.
Genau, finde ich schon. Also wo waren wir jetzt stehen geblieben? Weil wir springen schon auch. Hast du undiagnostiziertes ADHS? Nee, oder? Du bist eigentlich
so
normal.
Bald, ich weiß nicht.
Nicht, bisschen vielleicht.
Ich habe, glaube ich, ein bisschen erhöhten Antrieb.
Ja, merkt man ja auch in deinem Karriereweg, wie das...
Ja, also ne, und Karriereweg, würde ich sagen, hat den Motor aus immer mehreren Komponenten und ich würde sagen, ich habe einen Interessensmotor, dass ich einfach super interessiert bin an den Themen und wenn mir dann eine Opportunität geboten wird, bin ich so drin und bearbeite die und denke dann so, ach geil, und gleichzeitig war bei mir im Haus immer, solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug,
klar.
So ultra krass getrieben, bei mir im Haus durfte man nicht still sitzen, da war es, liest
du
gerade,
du musst immer was
dein Instrument. Räumst du auf, machst du Hausaufgaben.
Aber bei mir war es eigentlich auch so.
Chill
ab und zu durften wir aber chillen.
Ja?
Natürlich einen Film schauen oder rausgehen im Hof spielen mit den anderen.
Ja, rausspielen, rausgehen und sich bewegen, Sport machen.
Aber
auch
du musst was machen.
Ja.
Genau, ja, sowas bei mir auch.
Müßiggang ist nicht.
Was ich dich fragen wollte eigentlich, das hatte ich mir gemerkt, diese Frage. Und zwar, weil wir gerade bei Vater und so waren. Also ist okay, ich erwarte jetzt auch nicht von meinem Vater, dass er irgendwann zu mir kommt und sagt, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, nimm dich in den Arm. Ich nehme es mir dann einfach, weißt du, um den auch ein bisschen...
Aber sagst du ihm das?
Nee.
Mach mal.
Soll ich?
Guck mal, wie es sich anfühlt.
Ich habe ihm das schon oft gesagt, weil er ja denkt, man mag ihn auch nicht, weißt du?
Okay.
Weil er denkt, ich war nicht als Vater das und als das, was von mir erwartet wurde, bla bla bla. Challenge meinen Vater zu sagen, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich. Aber ich sage das so oft. Ich sage, du bist in ein fremdes Land gekommen, dein Jurastudium wurde nicht anerkannt. Natürlich fällst du erstmal in eine Depression, weil du auch deine Heimat verlassen musstest, flüchtlingsmäßig, gezwungenermaßen.
Wegen und mit Krieg. Dem ganzen Paket.
So, emotional. Und dann lernst du eine neue Sprache, du hast 4 Kinder, eine Frau, weißt du, so. Also es ist schwierig halt, natürlich. Du kannst stolz auf dich sein. Ihr habt jetzt ihr habt ein Haus gekauft
in diesem
Land. Ich bin
stolz auf dich.
Ich bin immer sage ich das.
Okay.
Aber ich liebe dich, hier, fick dich.
So. Wenn du es sagst, das nächste Mal, Challenge, ne? Falls wir uns nochmal im Podcast wieder treffen, dann möchte ich gerne, dass es bei. Ich komm nicht eher, bis du das Gespräch hattest mit deinem Dad.
Ja, okay.
Und du kannst stolz auf dich sein? Nicht. Sondern ich merke, dass es mich richtig, also in deinen Worten, dass es von dir ausgeht und dass du es langsam sagst, dass ich stolz auf dich bin und dass mich das mit Stolz erfüllt, das zu sehen und dass du mein Vater bist. Und dann, vielleicht bist du ihm auch dankbar dafür, dass er dich begleitet hat.
Ja.
Und am Ende, wenn du ihn liebst, liebst du ihn?
Ja, natürlich, ist mein Vater.
Ich liebe dich.
Aber was schlimm ist zum Beispiel, ich habe, und ich glaube, es ist ganz vielen gerade so, ich habe nicht so dieses Bedürfnis, manchmal mich bei denen zu melden einfach. Und dann habe ich so Angst, ich vermisse die nicht, liebe ich die überhaupt noch? Weißt du?
Und
es geht ganz vielen so und ich frage mich, was ist der Ursprung?
Ja.
Ist es, weil sie unterschwellig immer ein schlechtes Gewissen machen, dass sie dir die Grundbedürfnisse gegeben haben, wie man ein Kind großzieht? Also es tut mir leid, ihr habt entschieden zu ficken und ein Kind zu machen. Also musst du mir ein Dach über dem Kopf geben und mich ernähren. Ich habe ja nicht gesagt, gebär mich, ich will jetzt auf die Erde kommen.
Genau, ich glaube, es gibt viele Eltern, die haben so eine veraltete Einstellung zu Dankbarkeit und so, dass wir auf den Knien angerutscht kommen.
Schlimm!
Und das Kind hat sich zu melden und ich melde mich
furchtbar.
Nicht.
Furchtbar, das ist ja. Also, nee, dann mache ich halt so.
Ich glaube, eins ist zu bedenken, dass unsere Eltern ganz häufig nicht emotional reifer sind als wir.
Gar nicht, nämlich. Ich habe das Gefühl, ich bin die Eltern von meinen Eltern.
Ja, genau.
Aber warum?
Emotionalen Ebene kann das sein, weil sie einfach an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben stecken geblieben sind, entwicklungsmäßig, und sich von da aus nicht mehr weiterentwickelt haben.
Nicht mal stecken geblieben, die sind reingefallen irgendwo.
Und auch von einem anderen Punkt gestartet sind. Ne? Wenn du dir deinen Papa anguckst, was hat er für eine Traumageschichte? Transgenerationale Trauma, Fluchthintergrund.
Wie hat er überhaupt überlebt, diese ganzen Sachen, ohne es zu verarbeiten? Das verstehe ich nicht.
Und für ihn ging es ums reine Überleben erstmal. Und wenn der Part gesichert ist, dann fängt psychologische Entwicklung an. Das heißt, wir sind die Generation, die sich wieder enttraumatisieren darf und die sich befreien darf, weil wir überhaupt den Headspace und die Basis dafür haben.
Anstrengend.
Anstrengend, und das heißt auch nicht, dass wir die alleinige Verantwortung haben. Mhm. Aber gleichzeitig, glaube ich, hilft es, die Erwartungshaltung an die Eltern ein Stück weit runterzusenken. Ich hatte jetzt 1,5 Jahre einen krassen Streit mit meinem Dad.
Mhm.
Der hat eine Sache abgezogen, wo ich gesagt habe,
ging gar nicht.
Wenn du das so machst, dann kann ich nicht mit dir in Kontakt sein.
Ja.
Er hat sich jetzt dafür entschuldigt, das war noch nicht mal meine Erwartungshaltung am Ende, aber es hat sich gut angefühlt und er hat es für sich gesehen gehabt. Und gleichzeitig habe ich irgendwann für mich gemerkt, ich gehe davon aus, dass er emotional in allen Punkten ausgereift ist.
Okay.
Und er hat einfach auch selber so krasse Themen und gerät dann in seine eigenen Schemata und kommt da gar nicht raus. Das heißt, wir als Kinder, das Erste ist die Erwartungshaltung, glaube ich, dürfen wir ändern.
Aber hat man ja schon geändert, um auch selber das ertragen zu können überhaupt.
Dann zweitens Abgrenzungsqualitäten entwickeln. Wann ist genug? Ne? Man kennt das, man ist die Feiertage über bei seinen
Eltern. Man setzt sich eine Grenze dann,
ja. Und es ist super anstrengend, weil unser Nervensystem wieder in die Geschichte von früher reinrutscht und wir in diese Dynamik und wir werden auch so angepackt wie früher und angeredet und du denkst dir so, ich bin erwachsen.
Komplett 1,000,000%.
Und das einfach im Bewusstsein zu haben, ist der erste Schritt und dann zu gucken, was wünsche ich mir bei dem anderen? Und wie integriere ich das selber schon? Wie lebe ich das?
Anstrengend halt, ne? Aber das ist halt das Leben. Wir haben es uns ausgesucht, hierher zu kommen.
Ist das so?
Ja, ich glaube schon, unsere Seele war so, hui, komme ich jetzt
Glaubst
mal wieder
du so
her.
An Wiedergeburt?
1,000,000%.
Ja.
Natürlich.
Ja.
Du warst doch letztes Mal eine Bordell-Dings. Edelnutte.
Kann sein.
Wir waren doch da zusammen, weißt du nicht mehr. Versuchst
haben
du zu
erinnern. Gerackert für 20, 25
Deswegen
Jahre.
Hast du auch Animationen wieder gemacht in diesem Leben, aber dann warst du so, nee, das möchte ich nicht mehr dieses.
Mir haben schon mehrere Leute, die so mit Wiedergeburt verbandelt sind, gesagt, hey, wir waren im letzten Leben verbunden, das weiß ich ganz genau. Und ich kann darauf immer nur sagen, weil ich mich noch nicht so ganz tief damit beschäftigt habe, kann sein.
Man sagt ja auch, in diesem Leben suchst du dir wirklich die Seelen und wirst dahin inkarniert und alles wird so gelegt, dass du mit den Seelen, die du im letzten Leben hattest, dass die um dich sind und in deinem Leben sind.
Also bewegen wir uns immer in unserer Seelen-Peer-Group.
Mäßig, ja.
Und glaubst du auch daran, dass man sich so bestimmte Aufgaben dann vorher so...
1,000,000%.
Dass man so ein Smartboard hat und so, ah, das will ich erleben, Trennung von den Eltern.
Dann möchte
ich einen Vater haben mit Fluchthintergrund.
Definitiv.
Der emotional nicht verfügbar ist, dem ich dann irgendwann sagen muss, ich liebe dich, weil ich es auch wirklich tue.
Ja, ich bin wirklich der Überzeugung. Und wenn du dann aber so Geschichten hörst und dann jemand darauf antwortet und sagt, denkst du, ich habe mir meine Vergewaltigung ausgesucht und so, weißt du?
Mhm.
Ist halt so... Da sieht man es dann halt wieder natürlich ein bisschen anders, weil meinst du, eine Seele sucht sich wirklich aus, zu werden, weißt du?
Ich glaube nicht. Also ganz sicher nicht. Das ist ein ganz, ganz krasses Thema, weil das ist ja Victim Blaming.
Ja, ja, komplett.
Und es passieren einfach
schreckliche
Sachen.
Deswegen kann man das nicht so pauschalisieren, voll 1,000,000%.
Also,
aber ich denke, nichtsdestotrotz, ist gewisse Erfahrungen in deinem Leben sucht sich die Seele aus.
Interessante Perspektive.
Aber du so, nee, stimmt nicht, okay.
Ey, wer will das beweisen? Ne?
Kann man nicht, ja, das ist ja halt so.
Also, auf der einen Seite ist es doch immer so, dass wir mit der Forschung an einem bestimmten Punkt sind und vor 100 Jahren hätte niemand gedacht, dass wir uns über ein Telefon irgendwann unterhalten werden.
Ist schon verrückt.
Und wenn das irgendjemand damals gesagt hätte, Hätte auf jeden Fall seine Reputation verloren.
1 Million%.
Und gleichzeitig, ne, wissen wir mittlerweile, dass es bestimmte Phänomene gibt, für die wir noch keine Erklärung haben,
ja,
die wir schon zum Beispiel beobachten und beschreiben können, aber noch, die sich schlecht erforschen lassen. Und wer weiß, wo wir hinkommen in 100, 200, 300 Jahren. Das wird krass.
Wir können halt fliegen so oder telepathisch mal kommunizieren langsam irgendwie. Kann man ja schon auf eine gewisse Art und Weise
also,
mitblicken, aber es ja.
Ich glaube, wir haben ganz viel unserer Kommunikation verloren.
Ja, ich glaube.
Also wir sind ja krasse Augentiere geworden.
Definitiv.
Und hören auf die Stimme vielleicht noch,
ja,
aber so die ganze Körpersprache lesen wir gar nicht mehr aus.
0, 1 Million% nicht.
Also das ist crazy.
Also genau. Okay. Gibt es denn irgendwas, worauf sich Leute jetzt freuen können, was in Zukunft kommen wird von deiner Seite aus? Gibt es nochmal irgendwie einen neuen Podcast? Gibt es nochmal ein neues Buch vielleicht?
Also
so, ich rede nicht über meine Sachen, weil sonst macht jemand Auge. Wie ist
ich lade dich selber herzlich ein, aber ich bin in Zürich übrigens.
Oh, okay.
Mit meiner Tour.
Ah.
Die kommt im Herbst auf lukasklaschinski.de ist sie und die heißt Psychospiele.
Da, also wenn ich nicht eingeladen bin, dann
als. Aber kommst du wirklich? Hast
natürlich komme ich, wenn du mich einlädst, natürlich. Ja. Ich würde sogar ein Ticket kaufen, um dich zu supporten.
Ja, es ist.
Du so, okay, dann kauf ein Ticket.
Komm nicht nur eins. Nein. Verkauft sich wahnsinnig gut. Und das schönste Kompliment, was ich auf meiner letzten Psychospiele-Tour gekriegt habe, war, der Tonmann kam am Ende der Show zu mir und meinte, es war die ganze Zeit so, als ob du mit mir persönlich geredet hast. Und ich meine, das sind Menschen, die sehen 300 Shows im Jahr und meinte, er war so krass berührt und es hat so viele Themen bei ihm in Bewegung gebracht und es war so schön.
Ja, wenn das nicht das Kompliment des Jahres ist.
Alter Schwede.
Ja, definitiv, hallo.
Jemand, der 300 fucking Shows von unterschiedlichen Leuten sieht, sagt mir das am Ende. Und
Ehre.
Ich konnte gar nicht so richtig mit ihm mitteilen, wie ich mich dabei gefühlt habe, aber an dieser Stelle getan.
Krass.
Ich habe ihm nicht gesagt, ich liebe dich.
Ja, müssen wir leider echt tun.
Da hätte ich den Kreis schließen können, ne?
Ja.
So ganz langsam. Ich liebe dich.
Liebe dich.
Und er so, so war es jetzt nicht gemeint.
Oder? So war es jetzt nicht gemeint. Also ich bin verheiratet, aber okay, also was soll ich sagen? Also
ich arbeite an anderen Projekten, aber ich glaube, Psychospiele, das ist so das Ding.
Okay, sehr gut, dann freue ich mich darauf. Aber bei dir geht es ja trotzdem normal, regulär weiter mit allem, was du machst hier. Podcast, was aktuell mit Stefanie Stahl, wie heißt der nochmal?
Also bin ich eben beste Freundin, beste Vaterfreundin.
Beste Freundin, beste Freundin-Dings.
Jakobsweg, das ist ein eigener Experimentier-Podcast. Und Beats and Bones, das ist ein Museums-Podcast.
Also alle Dinge sind 4, alle guten Dinge sind 4. 5. Ja. Was ist dein Lieblingspodcast von den ganzen?
Boah, das ist ganz schwer zu sagen.
Ja, komm.
Ey, das ist so ein bisschen so, als ob du...
Was ist dein Lieblingskind?
Ja, genau.
Ja, oder okay.
Magst du deinen Papa lieber oder deine Mama?
Mama.
Okay.
Sag ich dir so, wie es ist. Und vielleicht war das jetzt auch das Schlusswort. Zum Beispiel bei meiner Mama sage ich immer, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, ich bin krass auf dich. Irgendwann will ich einen Film über sie drehen. Das habe ich auch schon sehr oft gesagt, das werde ich auch machen.
Ich mache Regie.
Ja, vielleicht mache ich Regie und dann frage ich dich aber nach Hilfe sehr gerne und sage, ist es überhaupt gut, dieser Shot?
Ich habe mir gleich mal dein Projekt gestanden.
Aber hey, sehr gerne eigentlich. Voll
du machst
gerne.
Regie, das ist viel geiler, wenn du das machst.
Ja, gut, dann bedanke ich mich, dass du wieder hier warst.
Sehr gerne.
Ich frage mich, ob du die 2 Lügen, 1 Wahrheit mitgebracht hast. Hast du was vorbereitet? Ja. Okay, wenn ihr wissen wollt, was die 2 Lügen, 1 Wahrheit von dem lieben Lukas Klaschinski sind, dann zeigen wir euch jetzt mal hier einen kleinen Teaser, was auf euch zukommt im Bonusteil.
Ich habe 3 Schwestern und 2 Brüder.
Wirklich?
Ey.
Hast du wirklich so viele Geschwister?
War auf jeden Fall ganz schön tough. Und dann habe ich ein bisschen Höhenangst und habe eine Stunde gebraucht, um von einer 21 Meter hohen Klippe zu springen.
Das ist ganz schlimm.
Kann ja auch mal der Magen aufplatzen.
Wo war das mit der Klippe?
Ibiza.
Ich habe auf Leistungsniveau Kampfsport gemacht. Ding.
Also dieser schwule Sport.
Kämpfen. Oh, rangel mich nicht so hart.
Oh, das gefällt mir.
Das gefällt mir.
Wirklich?
Ja.
Haygorn steht für Gay Porn. Bist du dann auch mal ins Bad gegangen, um
zu wanken?
Und sowas machst du. So, dann bedanke ich mich nochmal an Lukas Klaschinski an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du da warst. Danke auch an euch, dass ihr hier zugehört habt. Liked, kommentiert. Kommentiert mal vielleicht, was euer Elterntrauma ist oder so. Oder kommentiert mal, mögt ihr mehr Mama oder mehr Papa? Oder kann man das überhaupt sagen? Vielleicht hat jemand auch keine Mama oder Papa mehr, deswegen ist es ein bisschen komisch. Ja, kommentiert einfach, was ihr gefrühstückt habt heute. Vielleicht frühstückt ihr auch nicht, weil ihr fastet. Wir schauen mal, was wird. So, an dieser Stelle bis zum nächsten Mal am Psycho-Zirsi, bis nächste Woche. Hasta la pasta de las noches. Hast du auch noch was zu sagen auf einer Fremdsprache? Tschüss mäßig.
Adios.
Oh Gott. Tschüss. Adios. Hättest auch Salam Aleikum, Aleikum Salam oder so sagen.
Ja.
Ja. Tschüss.
Psycho. Hast du gerade was gegen meine Mutter gesagt?
Psycho ist ein Podcast von Podimo und das Psycho-Team besteht aus Host, natürlich meiner Wenigkeit, Redaktion Katharine Frebel und Kiana Lentsch, Social Media und Marketing-Team Bianca Dumschat und Maybrit Döwe, Schnitt und Sound Lukas Sartori und Frieda Maurer, Video-Producer Tim Kränke und zu allerletzt das Herzstück vom Podcast, der Executive Producer Madeleine Petri. So, Schatzi, das war's für heute mit Psycho am Psycho-Thursday, weil Psycho-Thursday wegen Thursday. Aber wenn du Bock auf mehr hast, dann bekommst du mit dem Podimo-Abo jede Folge schon eine Woche früher und sogar mit Video. Und außerdem einen Exklusiv-Premium-Teil, den es nur bei Podimo gibt. Und wenn dir das immer noch nicht reicht, gibt es bei Podimo andere exklusive Podimo-Podcasts. Alle anderen Podcasts, die ihr eh schon liebt. Und sogar Hörbücher, ja, ganz genau. Also, checkt den Link in der Beschreibung und wir sehen uns gleich drüben.